Neulich bin ich mit meiner Frau, das heißt genau am Mittwoch war es, über das Eschelmoos, die Hinteralm, oben auf den Hochgern gewandert. Wenn man auf der Hinteralm, auf die Hinteralm kommt, kurz vor der Hinteralm, hat man diesen wunderbaren Blick auf den Gipfel. Es war traumhaftes Wetter und wir haben uns viel Zeit genommen und haben so auf den verschiedenen Almen, über die wir gegangen sind, die Aussicht genossen. Wenn man so immer weiter höher steigt, wird der Horizont immer weiter und man entdeckt immer wieder neue Gipfel und staunt darüber. Es ist beeindruckend, Wahrheiten so zu sehen. Wenn man von uns zum Hochgern schaut, denkt man, man sieht den Hochgern. Dabei ist das gar nicht der Hochgern. Das ist der Hochlerch. Der steht genau davor und verdeckt genau den Gipfel. Man sieht den Sockel von dem Gern, aber der Gipfel ist gar nicht der Hochgern. Und wenn man höher steigt, dann sieht man viel klarer. Dann sieht man wunderbare Berge, die man so nicht sehen konnte, Wahrheiten. Aber ganz gewaltig ist es, wenn man dann irgendwann oben auf dem Gipfel steht und hat so einen Rundumblick. Man sieht dieses Panorama, man sieht die Gipfel, die weit entfernt sind, die nah sind, und das Herz fließt einfach über. So ähnlich, denke ich, hat es dem Liederdichter gegangen, von den letzten beiden Liedern, die wir gesungen haben. Ach, mein Herr Jesus, oder denn ich bin gewiss. Das mir kommt so vor, als würden diese Männer so ein wenig erhöht stehen über den Dingen des Lebens und einfach Wahrheiten herausstellen, ohne dass sie getrübt sind von den Sorgen, von den Erfahrungen des Alltags. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Das war auch die Erfahrung oder die Wahrheit, die Paulus erkannt hat. Und unser heutiger Bibeltext wird davon handeln. Nach einem langen Aufstieg durch den gesamten Römerbrief bis heute ins Kapitel 8, ans Ende des Kapitels 8, hat Paulus uns auf viele Aussichtsalmen, Plattformen geführt und hat uns einzelne Heilswahrheiten gezeigt. Aber in unserem Abschnitt kommt es mir vor, als würde er oben auf dem Gipfel stehen, noch einmal so rundum blicken und einfach nur in Jubel ausbrechen. Er hört auf zu belehren, er stellt nur noch Fragen. Er stellt nur noch erstaunt Fragen, als würde man auf dem Gipfel vom Hochgern stehen und sagen, schau mal dort, hast das gesehen? Und schau mal dort, dort ist der Chiemsee. Und schau mal dort, dort wohnen wir. So ähnlich kommt mir unser heutiger Bibelabschnitt vor. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Bilder weiterklicken, Dominik, dann kann man so einen Rundumblick so ein bisschen sehen, noch weiter. Einfach die verschiedenen Gipfel. Und ich möchte mit euch heute durch unseren Text so eine Bergwanderung machen und die verschiedenen Gipfel, die wir bisher im Römerbrief gesehen haben, noch einmal anschauen. Die Gipfel unseres Heils, das Panorama, was Gott uns zeigt. Und ich möchte, dass es unsere Herzen voll macht und zu Lob und Dank anregt und dass wir uns vor ihm beugen. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir bisher im Römerbrief eigentlich so angeschaut haben. Da war im Kapitel 1 zunächst der Gruß und eine kleine Einleitung und dann in den Versen 16 und 17 des ersten Kapitels lässt Paulus die Katze aus dem Sack und sagt, warum er den Brief schreibt. Er will Menschen, die an Christus glauben, das Evangelium erklären. Nicht, damit sie sich nochmal bekehren, sondern damit sie begreifen, aus welcher Kraft, mit welchem Anspruch und mit welchem Ziel sie leben. In den nächsten Abschnitten, Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20, hat er erklärt, wer Jesus Christus braucht, nämlich verlorene Sünder. Er sagt, jeder Mensch ist getrennt von Gott, egal ob Heide, ob Jude oder ein moralisch hochstehender Mensch, der eine saubere Weste hat. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms bei Gott. Der Lohn der Sünde, der Tod, ist uns als Sünder gewiss. Aber dann nimmt er uns mit auf die nächste Alm, darf ich das so sagen, und zeigt uns einen nächsten Gipfel, einen Gipfel, den Gott geschaffen hat, nämlich, dass der Herr Jesus für diese Sünde gestorben ist, dass er uns rechtfertigt, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt, wenn wir an ihn glauben. Paulus drückt es so aus und sagt, Gott hat uns für gerecht erklärt im Gericht Gottes. Aber in den nächsten Abschnitten, Kapitel 6 bis hier ans Ende des Kapitel 8, sagt er, ich will euch nicht nur gerecht erklären, euch gerecht sprechen, sondern ich möchte, dass ihr gerecht werdet. Ich will euch umgestalten und diesen Prozess, das ist der Prozess der Heiligung. Heute nimmt er uns mit nochmal auf eine ganz hohe Position, um einfach anzuschauen, was Gott zu unserem Heil getan hat. Warum? Weil es auf dieser Wanderung durch den Römerbrief auch sowas wie Täler gibt. Täler, dunkle Tage, Nebeltage, Tage, wo wir verzweifeln und sagen, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Von diesem Leib des Todes, der immer wieder in Sünde fällt. Oder vielleicht bist du frustriert in deinem Prozess der Heiligung und sagst, Mai, es geht nichts weiter. Immer wieder habe ich mit derselben Sünde Not. Aber Paulus nimmt uns mit auf einen ganz hohen Gipfel und zeigt uns ein Bergpanorama an Wahrheiten und aus jeder Wahrheit, aus jedem Gipfel strahlt in jedem Detail Jesus Christus hervor, wie er der Urheber oder der Erfinder oder der Hersteller unseres Heils ist, wie er die Garantie ist, dass unser Heil funktioniert, wie er der Inhalt unserer Seligkeit, unserer Heiligkeit ist. Und er sagt, das Tun und das Wirken und das Heil, was der Herr Jesus uns bereitet hat, ist so allumfassend, so vollkommen, so unumkehrbar, dass nichts und niemand das in Frage stellen kann. Dass nichts und niemand Jesus Christus von seinem Entschluss, dich und mich gerecht zu machen und ans Ziel zu bringen, abhalten kann. Aber auch, dass nichts und niemand da ist, der dieses Heil stören kann. Steigen wir gemeinsam in den Text ein. Römer 8, Vers 31. Schnaufend kommt Paulus oben auf dem Berg an. Und was ist das Erste, was man sagt? Wow! Was sollen wir hierzu sagen? Eine ganz allgemeine Frage. Keine Worte mehr. Was soll man sagen? Paulus hält in seiner Belehrung inne und stellt uns nur noch mal ein paar Fragen, um unseren Blick auf diese schönen Gipfel zu lenken, die uns rundum umgeben. Es gibt nichts mehr zu sagen, es gibt nur noch etwas zu staunen. Wenn Paulus schon durch den Geist Gottes getrieben hier an dieser Stelle im Römerbrief innehält und wie Hiob vielleicht seine Hand auf den Mund legt und staunt, da habe ich mich gefragt, bin ich es überhaupt wert, heute vor euch zu stehen und viele Worte in einer Predigt zu machen? Ich möchte Gott in aller Demut bitten, mir die Weisheit zu geben, mich hinter Paulus einzureihen und uns die Gipfel des Heils, auf die er nur mit dem Finger deutet, mit wenigen Worten vielleicht ein bisschen klarer und größer zu machen, ein wenig hervorzuheben. Die erste Wahrheit und der erste Gipfel, auf den Paulus zeigt, gerade hier im Vers 31, ist: Wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns oder wer ist gegen uns? Gott ist für uns. Ja klar. Ist das so eine große Wahrheit? Ist das so gewaltig? Vielleicht war es in dem Herzen von Paulus noch so ein bisschen warm, dass er ja gerade in den vorangegangenen Versen von der Erwählung gesprochen hat. Gott hat dich und mich gewollt, wenn du und ich auf sein Liebesangebot geantwortet haben. Gott ist uns nachgegangen. Gott hat sich uns ausersehen. Er hat uns zuvor erwählt, erkannt. Er wollte dich und mich. Das ist doch unfassbar. Für Paulus und für die Menschen damals war das noch ganz frisch. Gott hatte nur Israel erwählt. Gott hatte nur ein ganz bestimmtes Volk von seiner Abstammung her erwählt und hat gesagt, das sollen Menschen sein, die zu mir gehören. Und jetzt ist auf einmal etwas ganz Neues im Spiel. Gott liebt Menschen aus den Nationen. Das war revolutionär. Uns ist es vielleicht geläufig. Aber vielleicht hast du und ich uns auch schon mal gefragt, warum eigentlich ich? Warum nicht der Nachbarsjunge? Wie hat Gott das eigentlich angestellt, mich zu erreichen? Was wäre, wenn ich in einem anderen Elternhaus groß geworden wäre? Was, wenn ich in einem anderen Land, in einer anderen Religion geboren worden wäre? Wäre ich heute hier? Würde ich heute hier stehen? Würdet ihr hier sitzen? Ja, Gott hat mich gewollt, hat dich gewollt. Und wir dürfen hier sitzen. Er ist für uns. Wen hat er denn erwählt? Was sind das denn für Menschen? Wir haben gerade in Lied 154 gesungen, ich bin wahrlich eins der schlechtesten Wesen. Ja, das hat Paulus auch im Römerbrief gesehen, auf seiner Wanderung zu diesem Gipfel. Da hat er mal geschrieben, in Römer 5, Vers 10, wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir jetzt versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Eine gewaltige Höhe, ein gewaltiger Felsen, der so ganz fest steht. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich jetzt hier auf dem Gipfel stehe und das anschauen darf, nicht, weil ich ja so ein braver Bürger bin. Nein, nicht, weil ich ein bisschen fromm bin, sondern weil Gott gesagt hat, ich will dich. Ich bin für dich, nicht gegen dich. Ich bin nicht dein Feind. Ich möchte dein Retter sein. Deshalb können wir gelassen sein. Paulus deutet auf diesen Gipfel und sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch wider uns sein? Übrigens, diese Höhe wird die nächste sein, die er auf dem Abstieg vom Gipfel runter wieder passieren wird. In Kapitel 9 wird er nochmal ausführlich über Erwählung reden. Gott wollte dich und mich. Darf man in aller Demut sagen, bitte versteht mich nicht falsch, aber mir kommt es so vor, als hätte Gott sich in dich und mich verliebt. Kennt ihr das? Vielleicht kennen das nur die Männer, dass man eine Frau sieht und sagt, oh, die möchte ich. Und dann verliebt man sich. Und dann geht man her und sucht einen Weg, diese Liebe auszuleben. Bei manchen Frauen mag das ganz einfach sein, die zu lieben. Aber es gibt auch Beziehungen, die haben Schwierigkeiten, gesellschaftlicher Art. Vielleicht in Gesellschaften, wo es verboten ist, Frauen zu lieben, aus anderen Kulturen oder wie auch immer. Gott hat sich jemanden erwählt, wo es eigentlich unmöglich war, den zu lieben, nämlich Gunnar Hilberkurs. Er passte überhaupt nicht in seine Gegenwart. Er war Sünder, er war Rebell gegen Gott, Feind gegen Gott. Und Gott hat eine Möglichkeit gesucht, diese unmögliche, diese verbotene Liebe leben zu können. Ja, ich stehe hier und kann euch sagen, wenn Gott nicht für mich wäre, wäre alles andere wider mich. Aber weil Gott für mich ist, wer kann schon noch wider mich sein? Ich kann einstimmen darin, was Paulus in Kapitel 8, Vers 1 geschrieben hat. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Das ist für mich so ein Aspekt, dass Gott für mich ist. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, dass ich in ihm bin. Das ist noch viel mehr, als wenn einer sagt, ich habe nichts gegen dich. Gott hat dieses für mich so gelebt, wie es in einer guten Ehe sein soll. Meine Frau ist auch für mich und ich bin für sie. Aber noch viel mehr, wir sind eins geworden. Wir identifizieren uns miteinander. Der Römerbrief sagt, Christus lebt in mir und ich in Christus. Und ich bin in Christus. Begreifen wir diese Höhe? Gott im Menschen, der Mensch in Gott, Gott für uns wer wider uns? Ich kann nur darüber staunen. Wir könnten den ganzen Tag über diesen Vers reden, aber es gibt noch mehr Gipfel. Der nächste Vers. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Paulus lenkt unseren Blick auf den Brautpreis der Liebe Gottes. Gott gab sein Kostbarstes, um seinem Sohn eine Braut zu erwerben, um seine Liebe zu uns zu ermöglichen. Er hat alles gegeben, seinen einzigen Sohn. Mir kommt es vor, als wollte Paulus so hier den Römern sagen, und vielleicht auch dir und mir, hey, da Gott alles gegeben hat, sollte er nun bei den Kleinigkeiten, bei den kleinen Problemen unseres Heils, wie vielleicht das Versagen in der Heiligung oder das Fallen in Sünde oder das kleine Problem der Untreue oder vielleicht, dass du Angst hast, das Heil oder die Herrlichkeit nicht zu erreichen, sollte er dabei zurückschrecken? Er hat so viel gegeben. Glaubst du, er versagt beim letzten Stück? Er hat dir alle Sünden vergeben, bis zu dem Moment, wo du zu ihm gekommen bist. Und jetzt, wo du seinen Geist hast und gelegentlich in Sünden fällst, oder auch vielleicht öfter wie ich, sollte sein Blut nicht mehr ausreichen? Das ist unmöglich. Und vor einer so umfassenden Gnade und Barmherzigkeit kann man nur neben Paulus stehen und staunen. Paulus geht weiter, den nächsten Gipfel. Er erinnert sich an diesen Gerichtssaal, den er in den ersten drei Kapiteln vor uns stellt, wo jeder vor Gott tritt und sagt, bin ich nicht gut genug, der Jude, der Heide, der Moralist, und Gott sagt nein. Er erinnert sich, dass da einer ist, der anklagt, und so schreibt er in Kapitel 8, Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Er führt uns diesen schönen Gipfel der Rechtfertigung vor Augen. In Kapitel 4 bis 6 hat er mit uns diese Höhe erstiegen. Nun schaut er zurück und bewundert und fragt, wer ist denn schon der, der uns anklagt? Paulus, hey, das ist immer noch der Teufel, von dem darf man nicht reden. Der könnte ja aufwachen und uns wieder Probleme machen. Mir kommt so vor, als würde Paulus lächeln und sagen, die alte Schlange. Ja, wir waren hoffnungslos unter diese Schlange versklavt. Wir hatten keine Chance, jemals frei zu werden. Aber angesichts der Rechtfertigung Gottes, der uns gerechtfertigt hat, verliert der Teufel doch jeden Schrecken. Er ist besiegt, die Schuld ist bezahlt. Du und ich sind für gerecht erklärt. Und jetzt kommt vielleicht dein zagendes Herz und sagt, ja, aber ob der Richter das auch mitgekriegt hat, ob er nicht doch dem Ankläger noch glaubt? Der nächste Vers. Er zeigt auf den nächsten Gipfel und sagt in Vers 34, wer ist es, der verdamme? Wer ist es, der einen Schuldspruch sprechen darf? Verdammen heißt ein Urteil fällen, eine Strafe verhängen. Wer ist es? Jetzt halte ich ganz fest auf deinem Stuhl. Die Antwort lautet, Jesus Christus. ja, Jesus Christus ist der, der verdammen kann. Er sitzt auf dem Richterstuhl. Schau in die Offenbarung. Er ist der, der das Lamm ist. Und welche Gerichte geschehen, wenn er die Siegel öffnet? Er ist der, der auf dem Thron sitzt, auf dem großen weißen Thron. Er kann verdammen. Und Paulus erklärt nochmal, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist. Klar, er sitzt jetzt auf dem Thron, der zu Rechten Gottes ist. Klar, ja, er könnte uns verdammen. Und jetzt kommt es, der sich auch für uns verwendet. Wow, welch ein Gipfel. Wir lesen da so schnell drüber. Wer ist es, der verdammt? Niemand. Stimmt nicht. Einer kann dich verdammen, aber nicht der Teufel. Der kann anklagen, aber er ist besiegt. Gerechtfertigung ist geschehen. Hat der Richter es mitgekriegt, der auf dem Thron sitzt? Oh ja. Und das Tolle ist, der sich auch für uns verwendet. Unser Richter im Gerichtssaal ist unser Rechtsanwalt geworden. Er ist für uns. Er vertritt uns. Er verwendet sich für uns. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Gericht gewesen seid. Ich noch nicht so richtig. Aber es muss gewaltig sein, wenn man erfährt, der mich jetzt verurteilen müsste, der verwendet sich für mich. Der ist für mich. Der hat mich gerechtfertigt. Der hat mich gerecht gesprochen. Unfassbar. Welch ein Gipfel. Welch eine Höhe des Heils Gottes. Aber es gibt noch einen Gipfel. Es geht nicht nur darum, dass wir soeben gerecht gemacht werden. Paulus hat noch einen wunderbaren Gipfel vor sich. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Merkt ihr, er belehrt nicht, er deutet nur auf Wahrheiten hin. Wer scheidet uns schon von Gottes Liebe, von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Ja, die Liebe Christi ist so groß, dass Paulus fragt, gibt's eine Grenze? Kann die Liebe Christi unterbrochen werden? Nö. Fertig. Gehen wir zum nächsten, oder? Denken wir doch mal ein bisschen drüber nach. Was ist denn Liebe? Wie haltbar ist Liebe? Kann mir jemand ein Gut auf dieser Erde nennen mit einem kürzeren Haltbarkeitsdatum wie Liebe? Was ist zerbrechlicher wie Liebe? Wie viele Ehen, wie viele Liebesbeziehungen überdauern die Zeit? Wie leicht kann Liebe unterbrochen werden? Keine Angst, keine Verfolgung, keine Hungersnot, keine Blöße, keine Gefahr, kein Schwert können Liebe trennen, oder? Nein, auf dieser Welt reicht eine Untreue, ein Versagen und die Liebe ist Geschichte. Und selbst wenn man die Liebe nicht bewusst kaputt macht durch aktives Handeln, schläft sie ein und stirbt sie, erkaltet sie, wenn sie nicht täglich angefacht wird, wenn sie nicht täglich mit ganzer Kraft gelebt und erneuert wird. Meine Ehe, deine Ehe, wir brauchen nur ein wenig gleichgültig werden. Und wir merken, die Liebe ist dahin. Die Bedrohungen, die Paulus hier aufzählt, sind tödliche Gifte für die Liebe von uns zu Gott, die jeder von uns fürchten sollte und die wir auch zu Recht fürchten. Wer von uns hat keine Angst vor Verfolgung, ob er dann treu bleibt? Wer von uns hat keine Angst, wenn Gefahr, Blöße oder Schwert kommen, dass unsere Liebe zu Christus hält? Ich habe Angst. Und ich bin so froh, dass Paulus mich mit auf den Gipfel nimmt und sagt, schau mal diesen Berg an. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? Ich finde das gewaltig. Er sagt niemand. Er sagt, ja, die Verfolgung ist da, Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Also er sagt nicht, keine Sorge, die Probleme, die Gefahren, die Hungersnöte, die Verfolgung, die gibt's gar nicht und die sind gar nicht so schlimm. Nein, er sagt, die sind sehr schlimm. Wir werden wie Schlachtschafe gerechnet. Das wird kommen, das ist da, auch jetzt, heute Morgen in dieser Welt, vielleicht nicht in Traunreuth, da vielleicht nur ein bisschen Blöße, dass man über uns lächelt. Aber richtige Verfolgung, richtige Nöte, richtige Bedrohung für die Liebesbeziehung zwischen mir und Gott, die gibt es. Aber es kommt der nächste Vers, ein großes Aber, wieder ein Gipfel. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder. Klar, ich und ein Überwinder und dann noch mehr als ein Überwinder. Paulus, du kennst mich nicht. Paulus sagt, halt, ich bin noch nicht zu Ende. Schau mal genau hin. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Oh, das ist der absolute Lieblingsgipfel für mich. Hier wird uns eine Tatsache und kein Wunsch vorgestellt. In all diesem, wenn Verfolgung und Gefahr und Ängste und Nöte kommen werden, werde ich mehr als Überwinder sein durch den, der mich geliebt hat. Ich werde nicht nur Überwinder sein, ich werde mehr sein. Ich werde nicht nur so gerade eben ganz knapp die Hand Gottes nicht loslassen. Und die Liebesbeziehung zu ihm ist auch nicht so schwach, dass man sagt, naja, die konnte noch mal ebenso gekittet werden. Um ein Haar und es wäre schief gegangen. Paulus sagt, mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wenn diese Nöte kommen werden, sagt er, wird die Liebe siegen. Sie wird heller strahlen. Unsere Beziehung wird fester werden. Sie wird an Wert zunehmen und nicht ausverkauft sein. Warum? Weil die Garantie für die Liebe Jesus Christus selber ist. Er ist der, der geliebt hat. Vielleicht werde ich loslassen, aber er hält fest. Vielleicht wird meine Liebe erkalten und absterben, aber er hält fest. Und er sagt, keine Sorge, ich lasse dich nicht fallen. Ich mache dich zu einem Überwinder. Ich finde das gewaltig. Er sagt nicht, ich ziehe dich wie so einen nassen, schlaffen Sack zu mir und dann bist halt da. Ich hätte mir was anderes gewünscht, aber nein, er sagt, meine Liebe wird so stark sein, durch mich wirst du mehr sein als ein Überwinder. Ist das nicht eine Garantie? Das lässt mich gelassen nach vorne schauen. Das ist eine Höhe, ein Panorama. Ich muss euch sagen, mein Herz ist so voll gewesen bei der Vorbereitung, wie selten, eine solche Zukunft zu haben, eine solche Gewissheit, eine solche Garantie. Es liegt nichts an mir, alles an Christus. Ich werde mehr als Überwinder sein, Hier steht nicht, es kann sein, dass du überwindest, streng dich mal an. Das ist so, das ist Fakt. Und keiner von euch braucht nach der Predigt zu mir kommen und sagen, so gewiss kannst du nicht sein. Hier steht's. Ihr könnt mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Bei Paulus haben diese Gipfel, dieses Rundumschauen, eine Überzeugung gemacht. Er ist zu einer Überzeugung gelangt. Lesen wir Vers 38. Denn ich bin gewiss oder ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Man könnte jetzt auf diese ganzen Gegensätze, auf diese ganzen Dinge eingehen. Man kann sie aber auch zusammenfassen und sagen, es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe scheiden kann. Hier kommen wir zur Anwendung des heutigen Predigttextes für dich und mich in der kommenden Woche, für heute, aber auch für unser Leben, bis wir die Herrlichkeit bei ihm haben. Wir laufen durch den Römerbrief, erklimmen manche Höhen. Wir haben heute nochmal so zurückgeschaut. Gott ist für uns, wer wider uns? Er liebt uns, er ist unser Garant. Es kann nichts uns von ihm trennen. Es kann niemand uns anklagen, Satan ist besiegt. Und der uns verdammen könnte, der ist jetzt auf unserer Seite. Was machst du damit? Wie steigst du von diesem Gipfel runter in deinen Alltag? Was passiert in dir? Was passiert in deinem Herzen? Was passiert in meinem Herzen? Paulus hat eine Überzeugung gewonnen. Er hat gesagt, prima, ich habe das nochmal alles gesehen und jetzt habe ich es begriffen. Nichts kann mich von Gottes Liebe scheiden. Was passiert in deinem und meinem Herzen? Was bewirkt das Anschauen unseres perfekten Heils? Welche Emotionen kommen auf? Welche Überlegungen? Welche Konsequenzen? Bin ich vielleicht jemand, der an meinem Heil zweifelt? Der vielleicht sagt, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Überleg dir nochmal, könnte es sein, dass Gott dich gar nicht gewollt hat, dass er nicht für dich ist? Nein, Gott ist für dich. Wer wider dich? Das ist eine Tatsache. Vielleicht hilft es dir, das in Erinnerung zu rufen. Oder hast du vielleicht Angst, dein Heil zu verlieren? Glaubst du, jemand zu sein, der die Liebe Gottes an ihre Grenzen bringen könnte? Könnte es sein, dass unserem Heiland angesichts unseres Versagens im Gerichtssaal irgendwie die Argumente ausgehen und ihm nichts mehr einfällt, was er vorbringen könnte, um dich und mich gerecht zu sprechen? Vielleicht, dass er sagt, tut mir leid, aber jetzt kann ich mich für dich nicht mehr verwenden. Gibt es sowas? Ich glaube nicht. Oder sollte der Ankläger vielleicht doch noch eine Chance haben, mich anzuklagen? Hat er vielleicht doch noch die Macht, meine Verurteilung zu erzwingen? Er ist besiegt. Er ist tot. Ja, Könnte es sein, vielleicht, wenn Gewalten und Mächte, also Dämonen und Engel, vielleicht die Zeit, Gegenwärtiges und Zukünftiges, oder Raum und Zeit, vielleicht der Tod selber, könnte es sein, wenn die alles nicht schaffen, mich von Gottes Liebe zu trennen, könnte es sein, dass ich vielleicht so stark bin, Gottes Hand abzuschütteln? Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass nichts da ist. Gottes Liebe ist so unendlich, so gewaltig. Wir haben eine Garantie. Wenn wir mit Paulus auf dem Gipfel gestanden haben und so rundum geblickt haben und dann auf solche Gedanken blicken, wie wir sie gerade erörtert haben, kommen die einem irgendwie lächerlich vor, oder? Wenn wir wieder im Alltag sind, dann haben diese Gedanken vielleicht eine Berechtigung. Aber erinnern wir uns an die Höhe, auf der wir heute Morgen stehen durften, diesen Blick von oben auf die Dinge unseres Lebens. Und wenn dann diese Gedanken in deinem und meinem Herzen Bestand haben, dann bring sie unters Kreuz, weil sie sind nichts anderes als Hochmut. Wer hat in jedem Gipfel hervorgestrahlt? Wer ist der, der dafür sorgt, dass diese Gipfel so unwankend feststehen? Doch unser Herr Jesus. Wenn diese Fragen, diese Zweifel in uns sind, bin ich davon überzeugt, dass es daran liegt, weil wir auf uns schauen und nicht auf ihn. Wenn wir auf uns schauen, dann mögen die Berge wanken. Aber wenn wir auf ihn schauen, niemals. Ich glaube, dass Gedanken, dass Gottes Liebe bei mir nicht zieht, Hochmut sind. Auch wenn sie in einem demütigen Gewand daherkommen. Ach, ich bin ja so schlecht. Nein, Gottes Liebe triumphiert. Sie ist größer. Sie wird geschenkt, sie wird nicht verdient. Er hat sich Menschen ausgesucht, schändliche Wesen, hat sich in sie verliebt und wollte sie haben. Und wir dürfen es neu erleben und ausleben, von ihm geliebt zu sein. Das ist letztendlich die Botschaft des gesamten Römerbriefs. Eigentlich könnten wir hier Schluss machen. Eigentlich haben wir jetzt alles gesehen. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Amen.